Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext, der steht im 4. Buch Mose im 6. Kapitel. Wir hören die Verse 22 bis 27. Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse aus dem 4. Buch Mose, die du uns heute Morgen schenkst als Predigttext. Wir wollen nun die Predigt hören über den Segen, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du zu einem jeden Einzelnen von uns sprichst in seiner Situation und dass wir deine Stimme vernehmen. Das wird nur dann gelingen, wenn du uns deinen Segen eben schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir bitten, allen miteinander, Herr, segne du selber. Reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, diese 5 Verse, die wir hier vor uns liegen haben, das ist eine Gebrauchsanweisung. Es ist eine Erklärung für Mose, die er weiterzugeben hat an Aaron, seinen Bruder, den Hohepriester, wie er exakt zu segnen hat. Da macht Gott nochmal ganz klar, was der Dienst des Segnens ist. Wie dieser Vorgang passiert, was zu tun ist. Es ist, um es neudeutsch zu sagen, ein Segenstutorial. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, ein Segenstutorial. Und es ist nicht nur ein Segenstutorial eben für Aaron und seine Söhne, die das als Priester und Hohepriester lernen. Es ist eben auch ein Tutorial, ein Lehrstück für uns, wo wir nochmal lernen dürfen, was Segen ist. Und ich möchte uns das noch einmal deutlich machen anhand von 3 Fragen, die ich dann auch beantworten möchte. Erstens möchte ich fragen, wie wird man denn gesegnet? Zweitens, was passiert beim Segnen? Und drittens, wer segnet? Erste Frage, wie wird man gesegnet? Da 3 kurze Antworten zu. Durch das Wort des Herrn, durch den Namen des Herrn, durch das Angesicht des Herrn. Es ist wichtig, dass man das weiß, wie man gesegnet wird, damit man genau dahin geht, wo Segen ist und nicht woanders hin, wo man denkt, man bekäme Segen, weil man kriegt nur Fluch. Es gibt ja Leute, die glauben, sie seien gesegnet, wenn sie einen Talisman haben. Die hängen irgendwie so einen Stein irgendwo hin, legen in so das Bett. Oder vielleicht auch was Christliches, man hat irgendwo ein Kreuz, was Gegenständliches. Und das bringt mir Glück und Segen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du etwas Gegenständlichen meinst, da ist Segen und Glück drin, dann wendet sich Gott gegen dich. Oder manche Leute glauben in einem besonderen Ritual, das ich tue, halt 3-mal auf Holz klopfen. Das ist Aberglaube. Damit erzürnst du den lebendigen Gott. Da passiert genau das Gegenteil dessen, dass du eben nicht den Segen des lebendigen Gottes kriegst. Da kommst du mit solchen Situationen vielleicht irgendwo beim Widersacher ein Stück weit weiter. Aber das ist alles nur eine Katastrophe, was du bei dem erlebst. Und Segen ist momentan, nicht nur momentan, war immer schon sehr angesagt. Also Menschen aller Zeiten wollten Segen haben, Segen des lebendigen Gottes. Meine Großmutter war eine gläubige Katholikin, lebt in Schlesien. Und 4-mal im Jahr ist die nach Gruhlich gegangen. Das war dort im Sudetenland eine Wallfahrtsstätte. Da ist ein Kloster gewesen zum Beten. Und da ist sie nicht hochgegangen, sondern den Berg hoch auf Knien. Hochgekrochen kann man das nur nennen. Weil sie dachte, so wie all die anderen katholischen Gläubigen, ja, dann kriegen wir mehr Segen. Wenn wir uns da richtig anstrengen, wenn wir das so bedingen, dann hat der liebe Gott uns ein bisschen lieber und da gibt's mehr Segen. Das ist totaler Quatsch. Da ist nicht der Segen drin. Nicht, weil wir viel Geld spenden, weil wir irgendwelche körperlichen Leistungen erbringen, von hier sonst wo irgendwelche Pilgerwege laufen. Da ist kein Segen drin. Der Segen ist woanders drin. Wie wird man gesegnet? Und das sagt dieser Text eindeutig. 3 Dinge. Erstens, durch das Wort des Herrn, nicht durch Gegenstände, sondern durch das Wort. So heißt es hier. So sollt ihr sagen zu den Israeliten. Der Vorgang des Segens ist als allererstes ein Sprachakt. Er wird zugesprochen. Er ist nicht verfügbar. Den Talisman oder irgendein Holzkreuz, das nageln wir uns an die Wand und denken, jetzt haben wir Verfügungsgewalt über den Segen Gottes. Nein, der ist unverfügbar. Er ist im Wort. Wir wissen ja, dass unser Herr selber, Gott selber das Wort ist. Hier liegt der Segen drin. Elementar beim Segnen ist nur das Zusprechen. Nicht, dass der Pastor auch noch ein Kreuz schlägt. Das unterstützt das nur ein Stück weit halt. Oder die Hände auflegt. Das Elementare ist das Wort. Übrigens nicht nur, wenn der zugesprochen wird, am Ende jedes Gottesdienstes, so wie es hier gesagt ist. Auch wenn wir im Wort lesen, bekommen wir Segen. Psalm 1. Also wer sich Tag und Nacht mit dem Wort Gottes beschäftigt, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbrüchen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht. Das ist so ein tiefes Bild des Segens. Also im Wort ist der Segen. Aber natürlich ist der Segen auch eben im Gottesdienst in besonderer Weise. Gott sagt ja zu, Matthäus 18, 20 halt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist ja jetzt hier. Wir haben das eben gesungen in der Liturgie. Jeden Sonntag singen wir es Gottes gegenwärtig. Und am Ende des Gottesdienstes wird der Herr seinen Segen auf euch legen. Übrigens nicht nur für die hier in der Kirche, auch für die, die zugeschaltet sind. Der Segen gilt, wenn du es hörst. Da muss man nicht körperlich anwesend sein. Du musst es hören und gläubigen Herzens annehmen. Also im Wort, das ist das Erste, wird man gesegnet. Als Zweites wird man durch den Namen gesegnet. Da sagt Gott hier, ihr sollt meinen Namen auf sie legen. Den Namen legen. Dreimal setzt der aaronitische Segen, so nennen wir diesen Abschnitt, an. Der Herr segne dich, der Herr, dreimal. Deshalb ist er auch dem Sonntag Trinitatis zugeordnet, dieser Predigtext, weil an Trinitatis denkt die Christenheit ja über die Dreieinigkeit nach. Den Namen auf die Israeliten, damit zu denjenigen, auf diejenigen legen, die zum Volk Gottes gehören. Und hier steht dreimal im hebräischen Urtext Jahwe, Jahwe, Jahwe. Die Juden haben es nicht ausgesprochen und die katholische und evangelische Tradition hat das übernommen, dass wir dann eben auch Herr schreiben in der Bibel, aber es steht wörtlich Jahwe. Jahwe segne dich. Und da haben wir immer wieder darüber gesprochen, dass dieser Name Jahwe kaum zu übersetzen ist. Diese Offenbarung, die Mose da am Dornbusch bekommt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Das kann man nicht packen halt. Und dann wird's doch gepackt in der Bibel. Und nämlich dieser nicht fassbare Name Jahwe konkret wird in Jesus. Das heißt übersetzt, Jeshua Jahwe rettet. Das heißt, es ist der Name Jesus im tiefsten Innern, der uns segnet. Jesus. Jesus, heiliger und ewiger Name. Er ist der Herr. Jesus ist der Herr. Dieser Name segnet uns. Es wird eines Tages passieren, auch für diejenigen, die nicht an Jesus glauben und sagen, oh meine Güte, was die da postulieren, diese Christen, wenn sie vor Jesus stehen und sich beugen müssen. Im Namen, so heißt es, im Namen des Herrn. Wenn mir so ein paar Experten erklären, ja, ich kann nicht glauben, aus den und den Gründen glaube ich nicht, bin Atheist, ich sage, können wir ruhig abwarten. Können wir alles abwarten. Eines Tages, wenn du tot bist und ich tot bist, dann werden wir sehen, was stimmt und was nicht stimmt. Und wenn du dich beugen musst, im heiligen und ewigen Jesusnamen. Aber da ist aller Segen drin. Dieser Name wird auf uns gelegt. Apostelgeschichte 3, als Petrus und Johannes in den Tempel kommen und sie angebettelt werden von einem Gelähmten halt. Das haben sie ja, Gold und Silber haben wir nicht. Wir haben nichts da. Aber das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus, im Namen Jesus, steh auf und geh. Und dann kann er gehen. Heiliger und ewiger Jesusname. Und dieser Name wird auf das Volk gelegt. Auch gleich wieder im Vater unser, nicht? Erste Bitte ist nicht ums tägliche Brot, sonst was, um die Heiligung des Namens. Es gibt nichts Höheres. Jesus, Jesus, Jesus. Und darin werden wir gesegnet. Darin sind wir gesegnet. Das auf Golgatha passiert, die finale Segnung für unser Leben, als er für uns das Leben gelassen hat, auferstanden ist, damit wir frei vom Tod sind. In Jesus ist aller Name. Deshalb ist dieser Name auf das Volk zu legen. Der Herr, der eben Jahwe ist, der Herr, der Jesus ist. Durch den Namen wird sein Volk gesegnet, werden wir gesegnet. Und ein drittes, was uns dieser Predigtext sagt, wodurch wir gesegnet sind, was es denn ist, wodurch der Segen passiert, ist das Angesicht des Herrn. Da heißt es hier, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig und gebe dir Frieden. Das Angesicht. Das ist etwas, die Theologen oder diejenigen unter uns, die ein bisschen in der Bibel zu Hause sind, wissen, was das für ein Verb ist, was das für ein Name ist, was ein Nomen ist, halt nicht zu sagen, Panim im Hebräischen, das Angesicht des Herrn. Das Angesicht, das du gar nicht schauen kannst. Mose will das Angesicht Gottes schauen, sagt, kannst du nicht. Niemand wird leben, der mein Angesicht schaut. Wir haben eben eine erste Lesung gehabt, diese Geschichte, wo Jakob am Jabbok ringt. Und dann wird es morgen, dann muss er gehen und Gott müsste ihn eigentlich töten. Nicht? Dann sagt er, ja, ich lasse dich, sei denn du segnest mich, dann schlägt er ihn. Und dann versteht er, hat Gott hier genau vor Augen gehabt, er konnte ihn nicht sehen im Dunkeln halten. Nicht? Und dann nennt er die Stätte ja Phnuel. Ich habe Gott von Angesicht gesehen. Das ist so Wahnsinn, wenn man diese Begegnung mit dem lebendigen Gott hat, wenn man erlebt hat, es gibt ihn wirklich. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn erlebt. Und das Angesicht Gottes ist in der Bibel der erhabenste Ausdruck dessen, was Gott ist. Es ist seine Person, es ist seine ganze Herrlichkeit. Und dieses Angesicht ist nicht so, wie wenn wir jetzt jemanden anderen angucken. Wir gucken uns von Angesicht zu Angesicht an. Nein, das ist im Hebräischen viel mehr, viel größer halt. Nicht dieses Angesicht. Das ist alles, was Gott ist. Und im Segen wird uns das zugesprochen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt, alles, was Gott ist, seine ganze Schöpferkraft, seine ganze Liebe, das soll leuchten über dir. Das soll über dir erhoben sein. Im Angesicht Gottes, da ist unser Segen. Das ist das, was dieses Wort eindeutig sagt halt. Und wehe dem, wenn der Herr sein Angesicht abwendet von uns, nicht? Adam und Eva im Paradies, da heißt es dann, sie versteckten sich vor seinem Angesicht. Und dann treibt er sie raus, dass sie das Angesicht nicht mehr mitbekommen. Das ist das Drama von uns Menschen, dass wir das nicht mehr direkt unmittelbar bekommen können wie im Paradies, was wir aber im himmlischen Jerusalem wieder bekommen werden, wenn wir von Angesicht zu Angesicht mit ihm zusammen sind. Aber das Wichtige in der Bibel ist, dass uns die Bibel deutlich macht, dass dieses nicht zu sehende Angesicht, so wie es im Alten Testament ist, dass es in Jesus Christus sichtbar wird. 2. Korinther 4 heißt, das Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unser Leben und unser Herzen gegeben, dass durch ihn und uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Jetzt kommt es in dem Angesicht Jesu Christi. In dem Angesicht Jesu Christi sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Im Angesicht Jesu ist das Angesicht Gottes. Der Name Gottes ist der Name Jesus. Der Jahwe-Name ist der Jesus-Name. Der Herr ist das Wort. Jesus ist das Wort. Und eben das Angesicht Gottes ist eben auch Jesus Christus. Und dann könnte man auch alle drei Punkte sagen hier, wenn ich jetzt frage in der ersten Frage, ja, wie wird man denn gesegnet? Ja, das ist vollkommen theologisch richtig. Durch das Wort des Herrn, durch den Namen des Herrn, durch das Angesicht des Herrn. Aber wer ist der Herr? Jesus. Da könnte ich auch einfach sagen, ich werde durch Jesus gesegnet. Jesus ist mein Segen. Außerhalb von Jesus gibt es keinen Segen. Jesus ist der, der uns segnet. Durch sein Wort, durch seinen Namen, durch sein Angesicht. Zweite Frage in diesem Segenstutorial. Was passiert denn eigentlich beim Segen? Also, wenn da der Pastor den Segen spricht am Ende des Gottesdienstes oder bei so einer Taufe, wenn dann die Kinder getauft werden, was passiert beim Segnen eigentlich? Auch da wieder drei Antworten. Es passiert Zuwendung, es passiert der Shalom und es passiert Lob und Dank. Es passiert Zuwendung. Im Segen wendet sich Gott seinem Volk zu. Hier den Israeliten, jetzt im neuen Bund uns. Gott wendet sich uns zu, indem er seinen Namen auf uns legen lässt. Und ich habe lange überlegt, wie mache ich euch das deutlich? Ich bin ja ein ganz einfacher, so ein bisschen hölzerner Theologe. Mir fehlt so die ganz großen Räder, die man drehen kann, die man hinterher nicht mehr versteht. Aber ich überlege dann immer vom Text her, wie ist es für dich? Gott legt seinen Namen auf dich, lässt sein Angesicht leuchten über dir. Wie kannst du das deutlich machen? Wie verstehst du das? Und da liege ich auf meiner Couch und denke darüber nach. Und da kommt mein Köter, mein Hund. Ihr wisst ja, ich habe einen Labrador. So ein 30-Kilo-Viech. Und wie die Labbis sind, die sind halt sehr anhänglich. Der mag mich auch sehr, sehr gerne. Meine Frau noch viel mehr, aber mich mag er auch sehr gerne. Und wenn die nicht da ist, sucht er auch die Nähe mit mir. Jetzt kommt der Hund und legt sich auf mich. Komplett. Ja. Und ich weiß, warum er sich auf mich legt. Der sucht die Nähe mit mir. Der hat mich lieb. Und ein bisschen was verstehe ich als Jäger von Hunden. Die suchen da die Nähe, die zeigen Zugehörigkeit zu ihrem Rudel, möglichst nah dabei sein. Er legt sich auf mich. Und dann denke ich drüber nach, was es heißt, Gott legt seinen Namen beim Segnen auf mich, auf euch. Ist genau dasselbe. Da sucht Gott die Nähe zu dir, das ist die Zuwendung. Er drückt aus, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Gottes Liebe haben wir eben in einem Taufspruch gehört. Er zeigt dir, ich hab dich lieb im Segen. Du gehörst zu mir und ich zu dir. Das ist die Zuwendung, die wir hier erleben. Decken. Da kann man sagen, darf man darüber nachdenken halt nicht, dass man mit so einem blöden Tier das in Verbindung mit dem lebendigen Gott bringt. Gott tut das in der Bibel selber immer wieder, wenn er heißt, ich werde euch decken mit meinen Fittichen halt nicht, wie eine Henne seine Küken deckt. Oder ich will dich mit meinen Fittichen decken und zufällig zu haben unter meinen Flügeln halt nicht, Psalm 91. Ja, so ist es. Diese Zuwendung des uns liebenden Gottes, den wir im Segen in besonderer Weise erleben dürfen. Wenn ich gesegnet werde, darf ich das vor Augen haben. Dass eben Gott diese Zuwendung mir hier richtig materialiter schenkt. Er legt sich jetzt auf mich im Geist in dem, was passiert. Das ist das Erste beim Segnen, eben Zuwendung. Dass er diese besondere Gemeinschaft mit mir hat. Großartig. Aber noch großartiger ist das Zweite, was beim Segen passiert. Da gibt es den Shalom. Ich habe es hier extra auf Hebräisch hingeschrieben, heißt Frieden übersetzt. So heißt das hier, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist das Letzte, was im aaronitischen Segen dort steht, das Wort Shalom. Darin mündet nämlich der Segen Gottes ein, im Shalom, im Frieden. Das passiert, wenn du gesegnet wirst, dass du, wenn du gläubig bist, Frieden bekommst. Nicht Frieden in dieser Welt. Wir wissen, dass Frieden zwei Ebenen hat. Frieden gibt's einmal hier so horizontal zwischen Menschen. Wird's nie Frieden geben? Nie. Bis Jesus Christus wiederkommt, wird es immer Krieg und Zerstörung geben. Und je länger es dauert, bis er wiederkommt, umso ärger wird es werden. Das heißt nicht, dass das falsch ist, dass Menschen sich nicht bemühen sollen um Frieden. Wir sollen ja Friedensstifter auch in dieser Welt sein. Aber das können wir nur, wenn ein anderer Friede in uns ist. Nämlich der vertikale Friede, der Friede des Menschen mit dem lebendigen Gott. Das raffen die meisten Leute nicht, die die Bibel nicht kennen. Die denken, ist doch alles in Ordnung. Ich bin doch gut drauf. Lebe anständig, das ist auch voll nicht so richtig, ne? Kümmere mich um meine Eltern, bin anständiger Ehemann, dann ist doch alles in Ordnung. Hast du Jesus nicht, ist nichts in Ordnung, dann lebst du im Kriegszustand mit Gott. Dann ist der Zorn Gottes über dir. Bitte lest es nach, ob im Johannesevangelium oder die ersten drei Kapitel des Römerbriefes halt. Dann bleibt der Zorn Gottes über dir. Dann hast du keinen Frieden. Ohne Jesus wirst du auch nie in dieser Welt Frieden bekommen. Da wird dir immer was fehlen, da bist du immer unruhig. Aber hast du Frieden mit Gott? Das heißt, ist der Friedensschluss auf Golgatha gültig für dich? Jerusalem heißt ja, da stand das Kreuz von Golgatha, Gründung des Friedens. Ist diese Gründung des Friedens zu dir gekommen, dann ist das der große Segen deines Lebens. Nämlich, dass Gott dir deine Schuld genommen hat, weswegen er mit jedem Menschen im Clinch steht. Und dann ist dir Vergebung geschenkt. Und dann hast du Frieden. Dann hast du Frieden. Und das wirkt sich aus. Dann hast du eine innere Ruhe, trotz all der Sorgen und Krisen um dich. Gibt es so viel Unfrieden im Markt? Ich habe mein Problem mit meiner Familie, da habe ich Streit, ich habe Probleme auf der Arbeit, ich habe Streit mit meiner Gesundheit, alles so bildlich gesprochen halt. Da hast du keinen Frieden. Der Weltmensch hat nie Frieden. Und auch wir, die wir als Christen in dieser Welt nehmen, haben mit der Welt nie Frieden. Das bleibt immer letztlich Krieg. Aber wenn ich Frieden mit Gott habe, den Shalom habe, dann kann ich ganz ruhig sein bei all den Stürmen dieser Welt. Dann habe ich weniger Angst, weniger Unruhe. Dann habe ich Vertrauen und Hoffnung für die Zukunft, egal wie dunkel das aussehen mag. Denn ja, das Angesicht, da komme ich gleich noch zu, leuchtet ja über uns. Dann habe ich dieses sichere Gefühl der Gemeinschaft mit Gott, das alles ist Segen, dass ich beschützt und behütet bin. Das macht der Segen. Aber das erlebst du nur, wenn du den Heiligen Geist hast. Wenn du in Gottesdienst kommst, nicht wiedergeboren bist, hörst den Segen. Auch da kann Gott etwas tun, da kann er was an dein Herz legen. Aber du wirst es nie erfassen können. Aber der wiedergeborene Mensch, der den Heiligen Geist hat, der nimmt das so richtig auf. Das ist so, wie wenn da Durstende stehen und jeder hat einen Becher in der Hand und da gießt einer Wasser aus, aber einige haben Deckel auf ihrem Topf. Da geht zwar auch das Wasser rein, aber es perlt ab. Nur der, wo der Deckel runter ist, da kann was reingehen. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Das ist quasi der Deckel abgenommen für den Geist Gottes, für den Segen, dass er in uns kommt. Dass wir das verstehen können, diese Ruhe, die wir dann bekommen, trotz all dieser Dinge. Und die kriegen wir eben nur, wenn wir unter dem Kreuz von Golgatha gewesen sind, dann haben wir diesen Shalom. Kolosser 1 heißt es, es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und dass er durch ihn alles mit sich versöhnte. Und dann kommt es, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Durch das Blut am Kreuz kriegst du Zugang zum Segen von Golgatha. Da bist du geschützt. Hast du das nicht? Den Zugang zu Golgatha. Why, oh why? Kein Segen in dieser Welt und ewige Verdammnis nach deinem Tod. Das muss man in aller Klarheit sagen. Aber wir, die wir zu Jesus gehören, wir dürfen diesen Shalom haben, weil wir unter dem Blut des Herrn und Heilandes Jesus Christus stehen. Deshalb haben wir Frieden durch Gott. Nicht durch Gold und Silber. Nicht durch eigene Leistung, durch eigene Werke, keine kirchliche Tradition, weil du getauft bist, konfirmiert bist und kirchlich beerdigt worden bist, keine christliche Konfession, weil du sagst, ich habe so eine tolle Gemeinde und keine menschliche Religion. Nichts, nichts, nichts schenkt uns Frieden mit Gott als allein das Blut des Heilandes Jesus Christus. Aber wenn wir unter dem Kreuz stehen, wenn wir das Blut des Heilandes haben, das uns reingewaschen hat, dann haben wir Shalom, dann wirkt der Segen des lebendigen Gottes in uns. Also, das ist auch so ein Zeichen beim Segnen. So mache ich es ja auch, so machen es die meisten Pfarrer. Wenn wir den Segen sprechen, den aaronitischen Segen, dann schlagen wir das Kreuzzeichen beim Segnen. Das hat ja einen Grund. Also hier in dem aaronitischen Segen ist ja nichts vom Kreuz die Rede. Aber das ist die Verbindung, dass eben dieses Segnen über uns segnen, kommt von signare, das ist lateinisch, das Kreuz schlagen, das Zeichen geben, zu sagen, dort ist der Segen halt. Und wenn wir das haben, dann haben wir eben den Shalom. Das ist eben am Kreuz gegeben. Das ist das, was materialiter passiert halt, dass wir eben Frieden bekommen. Und ein drittes, was passiert im Segen, ist der Lob und ist der Dank. Auch da sagt man, ja gut, die ersten Punkte, die hat er ja sauber aus dem Text rausgeholt, aber Lob und Dank, was hat denn das mit Segen zu tun? Was sagt uns das denn im Predigttext hier? Nun, da muss man wieder ein bisschen tiefer in die Sprachen des Alten und Neuen Testamentes hineingehen. Interessanterweise heißt, dass sowohl das Wort im Hebräischen, Barach, wie auch das Wort im Griechischen, wie das Neue Testament geschrieben ist, Eulogein, segnen und, das hat eine Doppeldeutung, loben und danken. Segnen heißt sowohl, wie gesagt, segnen, diesen Akt des Segnen zusprechen, aber eben hat auch die Bedeutung nochmal von loben und danken. Und das gehört inhaltlich zusammen. Wenn ich nämlich gesegnet bin, wenn ich die Zuwendung Gottes gespürt habe, wenn ich Frieden habe, richtigen Frieden mit Gott, der sich dann auch auswirkt in mein Umfeld, dann passiert in mir was? Lob und Dank. Dann ist Dankbarkeit in meinem Leben. Da geht's mir richtig gut. Das kennen wir ja alle. Wenn irgendwas Wunderbares passiert ist in unserem Leben, woran wir lange gefiebert haben, ist es gut. Oh, da sind wir so einen kleinen Moment dankbar. Ach, dann sitzen wir so auf der Terrasse halt, die Sonne geht unter, wir lassen es uns gut gehen. Aber so ist das beim Segen allgemein, dass wir spüren automatisch durch den Geist, wow, wir haben Frieden mit dem lebendigen Gott, er ist bei mir. Ich bin so dankbar für seinen Schutz, für seine Behütung, mir kann nichts passieren. Das ist dann nichts, was irgendwie der Pastor anordnet und ihr müsst jetzt dankbar sein und ihr müsst jetzt loben. Nicht so wie in unseren Gebetsabenden. Wir hatten ja Mittwoch wieder unseren vierteljährlichen Gebetsabend und ihr kennt ja meine bisschen preußische Ader halt. Da mache ich es ja jedes Mal so bei den Gebetsabenden, dass wir drei Teile machen. Wenn wir eine Stunde beten, erster Teil Lob und Dank, zweiter Teil Buße und Zerbeugung und erst im dritten Teil, in den letzten 20 Minuten, wird dann eben die Bitten gemacht. Warum? Weil der Mensch da eben zu neigt, zu viel zu bitten. Deshalb sage ich das immer, muss ich das ein bisschen vorgeben. Aber wenn der Segen Gottes dich richtig erreicht, dann brauchst du nicht so einen düsigen Pastor Latzel, der dir irgendwelche Vorgaben gibt, sondern dann ist das ein Automatismus. Wenn der Segen Gottes in dir ist, sein Shalom, seine Zuwendung für dich spürbar ist, dann muss dir kein Pfarrer erklären, du musst dankbar sein, du musst loben und preisen. Da geht's gar nicht anders. Da musst du loben, da schreist du es raus, halt, weil es dich einfach so packt, weil es dich erfüllt. So wie gestern Abend hier im Champions-League-Finale. Diese hochbezahlten Millionäre, die da Fußball gespielt haben, von Paris Saint-Germain. Da musste, nachdem die den Pott gewonnen hatten, keiner sagen, jetzt müsst ihr euch aber mal freuen. Ja? Bei denen musstest du aufpassen, die musst du runterbremsen. Ne? Die sind ja heute noch voll besoffen und feiern jetzt eine ganze Woche durch, ja? Weil sie eben so einen düsigen Pokal gewonnen haben. So, das ist ein Automatismus. Wenn du Champions-League-Sieger wirst als Fußballer, da knallst du mal zwei Tage durch. Und so ist es auch bei uns mit dem Segen. Wenn der Segen dich erreicht hat, wenn du den Shalom spürst, dann ist eben Lob und Dank für den lebendigen Gott. Lob und Dank für ihn. Wie gesagt, nicht nur im Wort segnen, sondern eben Automatismus in uns. Das ist das, was der Segen, was passiert beim Segnen halt, dass wir die Zuwendung spüren, dass wir den Shalom bekommen und dass wir mit Lob und Dank erfüllt werden. Und ein drittes und letztes in diesem Segenstutorial: Wer segnet denn dann? Wer ist es denn, wer es tut und wer soll es tun? Also das erste ist schon mal der Herr. Der Herr segnet. Also es ist er eben in dem Ausdruck halt nicht, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, sei der Herr. Es ist der Herr, der es tut. Der Herr segnet. Auch wenn dann Aaron und die Priester oder heute die Pfarrer das tun, es ist der Herr, der segnet. Nur er segnet. Ich kann als Pfarrer den schönsten Talar anhaben und den aaronitischen Segen am besten noch auf Hebräisch und dann sage ich es auch nochmal auf Deutsch und auf Englisch zu sagen und wunderbar pointiert. Wenn der Herr nicht Vollmacht dazu gibt, bleiben es leere Worthülsen. Es ist der Herr, der segnet. Er verfügt über Segen. Nicht ein Pfarrer, nicht eine Kirche, nicht eine irdische Institution, der Herr allein. Psalm 127 heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, zu arbeiten umsonst, die daran bauen, wenn der Herr nicht die Stadt behütet, zu wacht der Wächter umsonst, ist es umsonst, dass er früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt es im Schlaf. Und genauso ist es beim Segen. Es kommt auf den Herrn an, nur auf ihn. Und wenn es darauf ankommt, dann dürfen wir ihn drum bitten. Bitte tut das immer wieder. Bittet Gott um seinen Segen. Also wir haben es eben gehört in der ersten Lesung. Jakob ringt denn, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das ist schon fast unverschämt, nicht? Also der weiß gar nicht, was ihm da passiert, aber das ist ein Vorbild, nicht zu sagen, jawohl, ich segne dich dann auch. Das Ringen um den Segen gibt dieses wunderbare Gebet des Jabes in 1. Chronik 4 halt, nicht? Dass du mich segnetest, dass du mich segnetest. Immer wieder in den Psalmen ruft der Psalmist an um den Segen des lebendigen Gottes. In Markus 10, der zweiten Lesung, die wir hatten, halt, da kommen Menschen, dass Jesus sie anrührt. Und da geht es genau darum, dass er sie segnet, das Angesicht, seine Gegenwart aus. Der Segen ist so wichtig. Der Herr schenkt es. Wir dürfen drum bitten. Und wenn du nichts mitnimmst aus diesem Segenstutorial, dann das, dass du sagst, bitte neu für dein Leben um Segen des lebendigen Gottes. Denn darauf kommt es immer an. Auf alles andere kannst du vergessen. Du brauchst nicht beten, lass du auch machen für die nächste Klausur, die du schreibst oder für die nächste Tumoruntersuchung, was weiß ich alles. Bitte um den Segen des Herrn. Und dann ist alles gelaufen. Da musst du keine Gedanken mehr machen. Das ist das Wichtigste. Wir müssen nicht kleinteilig irgendwie gucken auf unser Leben. Das und das muss jetzt so passieren. Sondern das Einzige, was für uns wichtig ist, der Segen, den der Herr alleine schenkt. Bitte darum. Als wir die Kirche renoviert haben, haben wir gesagt, zack, draußen vor die Tür kommt was drüber. Psalm 121, 7 bis 8, nicht? Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wenn Leute die Kirche verlassen, sollen sie darauf aufmerksam werden, dass es darauf ankommt, auf den Segen. Also das Erste, wer segnet, der Herr segnet. Dann segnet als Zweites natürlich die Geistlichen. Das in unserem Predigtext wird gesagt, und Anordnung an Aaron, Hohepriester, und seine Söhne, die Priester. Also die Priester, die Pfarrer heute übertragen, müssen das machen. Sie sollen segnen. Übrigens wichtig, wenn ihr in einem Gottesdienst seid, wo ihr verabschiedet werdet mit den Worten, jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag, macht es gut und kein Segen gesprochen wird. Nicht der aaronitische Segen. Also, dann bitte hinterher hingehen und sich beschwert. Denn dann fehlt Elementares. Wortverkündigung ist zentral und wichtig, aber der Segen gehört mit dazu. Das ist auch Verkündigung des Wortes Gottes. Und das ist die Aufgabe der Geistlichen. Das ist in früheren Jahren ganz hoch geschätzt worden, dass das auch originäre Aufgabe allein von den Geistlichen sei. Bis zum heutigen Tag ist es noch in vielen Landeskirchen der EKD so, dass den Segen zusprechend, also indikativisch, nur ordinierte Geistliche machen. Der Herr segne dich und behüte dich. Also den Segen wirklich drauflegen. Wenn dann Predikant kommt, dann darf in Kursenwaldeck oder anderen Landeskirchen nur er es als Wunsch formulieren. Der Herr segne uns und behüte uns. Es segne uns und behüte uns, der allmächtige Gott. Das ist den verboten gewesen. Es war allein gebunden an die Geistlichen. Auch in der evangelischen Kirche. Katholische Kirche sowieso halt. Aber auch bei uns Evangelen. Aber ich komme gleich noch am dritten dazu, dass ich sage, das ist ausgeweitet. Aber mal mindestens ist das wichtig, dass ihr das von einem Geistlichen erwarten dürft. Dass er euch segnet. Dass er euch zumindest das Angebot macht. Und nicht nur im Gottesdienst. Also auch wenn er Besuch vom Pfarrer kriegt, komme ich irgendwann bei euch vorbei und biete euch nicht am Ende des Gespräches an, darf ich denn Ihnen noch ein Wort sagen und darf ich noch für Sie beten und Sie segnen. Wenn die drei Teile nicht laufen, dann ist das Seelsorgegespräch nicht pfarramtsmäßig richtig gelaufen. Derjenige gegenüber kann das ablehnen. Aber wir haben als Geistliche das anzubieten, das Wort zu bringen, zu beten für unsere Gemeinde und sie zu segnen. Wir sollen ein Segen sein. Das ist unsere Aufgabe. Immer wieder den Segen zu den Menschen zu tragen. Das ist die Aufgabe der Geistlichen. Jetzt kann man sagen, ja, was nimmt er sich denn raus? Will er uns das verbieten? Nein, nein, nein. Ich sage ausdrücklich, die Christen. Wir haben ja Priestertum aller Gläubigen. Und im Priestertum aller Gläubigen, könnt ihr im Petrusbrief nachlesen, halt, haben wir an anderer Stelle schon drüber gesprochen, halt, ist es so, dass jeder Christ, jeder, der den Heiligen Geist hat, die Aufgabe hat, zum Segnen. Jetzt vielleicht nicht im Gottesdienst, das ist ein speziell berufenes Amt halt, aber in deinem Umfeld, wo du bist. 1. Petrus 3 heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem, Scheltwort mit Scheltern, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wir sollen segnen. Lukas 6, segnet die euch fluchen, also nicht nur unsere Kinder und die Menschen, die uns lieb sind, auch die, die gegen uns stehen. Ja, wenn wir nicht den Segen Gottes in diese Welt hineintragen, ja, wer denn sonst? Und wie soll sich sonst was in dieser kaputten Welt verändern, wenn nicht wir zum Segen werden? Abraham kriegt gesagt bei seiner Berufung, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Er ist ja auch kein Priester gewesen, aber er wird zum Segen. Jakob, auch kein Priester, er segnet seine Söhne. Ein ganzes Kapitel in der Bibel darüber berichtet hat. David und Salomo, auch keine Priester halt. Die beten und segnen das Volk, segnen Israel. Und so auch wir. Wir sollen segnen. Wir sollen Menschen segnen in unseren Gebeten, dass wir bitten um Segen für andere. Nochmal, ich habe im ersten Mal gesagt, bittet den Herrn um Segen für euch. Aber bittet auch um Segen für andere Menschen. Gerade auch für diejenigen, die noch nicht wiedergeboren sind. Bittet den Herrn um den Segen, dass er sie öffnet, dass sie das lebendige Wasser des Heiligen Geistes aufnehmen können halt. Auch wenn ihr irgendwo in der Bäckerei seid, geht da raus, sagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Nein, der Herr segne Sie. So ein Segenswort dürfen wir zurufen. Damit sind wir Segensträger in dieser Welt. Gott möchte ja, ich habe das eben gesagt, sich quasi auf uns alle legen in seiner Liebe, in seiner Nähe. Und gebraucht uns mit unseren Händen, unseren Füßen und unseren Mündern, dass wir das zum Ausdruck bringen. Deshalb, das Segnen dürfen wir alle tun und gerade auch bei unseren Kindern. Da fragen mich manchmal wirklich manche Leute und sagen, darf ich meine Kinder segnen? Ich bin Christ, mein Kind ist auch Christ, darf ich segnen? Die nächste Frage, die ich stellen kann, darf ich meinem Kind was zu essen geben, wenn es hungrig ist? Da musst du genauso sagen, hä? Natürlich sollen wir segnen. Wir sollen Kinder segnen. Wir sollen uns als Ehepartner segnen. Das ist etwas Wichtiges halt, nicht? Das ist wichtig, dass der Segen Gottes läuft, dass er fließt. Also, wer segnet? Zuerst mal der Herr. Er allein macht es. Wir als Geistliche oder auch als Christen, wir sind nur drei. Als zweites die Geistlichen. Das ist ihre Hauptaufgabe. Da muss man gucken. Und als drittes die Christen alle, die den Heiligen Geist haben, sollen andere Menschen segnen. Ein Segenstutorial. Für das, was Aaron und seine Söhne zu tun hatten, aber eben auch ein Segenstutorial für uns. Ich lese uns noch einmal unseren Predigttext. Der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.